Wir haben grundsätzlich mehrere Fördertöpfe. Der größte im Bereich Integration beläuft sich auf jährlich 500.000 Euro. Das sind Finanzhilfemittel des Landes. Wir haben aber noch zusätzlich weitere finanzielle Mittel, um das aufzustocken, um es auch ein bisschen thematisch auszuweiten. Ich habe ja gerade über queere Themen gesprochen. Und ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass wir Förderungen verweigern mussten, weil der Topf ausgeschöpft war.
Hör mal, das sind wir. Freunde von Nils.
Ja, und heute bei diesen sehr sommerlichen Temperaturen sprechen wir mit Roy Gündel, dem Teamleiter von Teilhabe und Vielfalt im LSB, Landessportbund Niedersachsen. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich glaube, wir haben hier heute einen ganz schönen Raum gefunden. Der ist auf jeden Fall akklimatisiert und wir können hier ein bisschen runterkühlen. Hast du hier sehr gut hergefunden?
Ich habe super gut hergefunden. Erstmal vielen Dank für die Einladung und tatsächlich, es ist super kühl heute hier und von daher genau das Richtige an so einem heißen Tag.
Ja, dann können wir hier auf jeden Fall ein bisschen verweilen. Ich habe gerade schon angesprochen, du bist Teamleiter beim LSB. Erklär uns doch mal, wie du da hingekommen bist, dann brauche ich dich nicht besser vorstellen.
Ich habe 2008 angefangen beim Landessportbund, damals als Referent im Bereich Integration und hatte die Freude, den Bereich mit aufzubauen seit 2008, habe dann später auch die Teamleitung dort übernommen und 2023 gab es eine Umstrukturierung in unserem Haus insgesamt und im Rahmen dieser Umstrukturierung sind die bisher eigenständigen Bereiche Integration, Inklusion und Geschlechtergleichstellung in einem Team gebündelt worden, das jetzt unter dem Namen Teilhabe und Vielfalt fungiert oder firmiert und ich habe die Freude, dieses Team zu leiten.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass es dieses Diversity-Thema eigentlich unter diesen drei Aspekten untergliedert ist. Wieso? Also was waren die Gedanken sozusagen dahinter, das erstmal so zu gliedern?
Also das ist ein Stück weit historisch gewachsen. Den Bereich Geschlechtergleichstellung gibt es schon seit vielen Jahren im LSB. Auch im Bereich Integration sind wir auch nicht erst 2008 mit mir gestartet, sondern es gab schon seit 1989 in Niedersachsen so eine der Gründungsväter sozusagen in diesem Themenfeld deutschlandweit. Und auch der Bereich Inklusion ist schon seit spätestens 2013 strukturell verankert. Aber es ist alles im Wandel, auch wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt, entwickeln auch wir uns weiter. Und in den letzten Jahren gibt es auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesen Themen eine deutliche Tendenz hin, die Dinge übergreifend und auch in ihren Wechselwirkungen und Zusammenhängen zu denken. Stichwort Intersektionalität. Und da lag es nahe, das auch strukturell bei uns im Haus entsprechend miteinander zu verbinden. Und deshalb gibt es jetzt dieses Team. Das bedeutet aber nicht, dass wir die in den einzelnen Themenbereichen jetzt keine Berechtigung haben. Wir brauchen natürlich immer noch Personen, engagierte Menschen, die sich sehr, sehr gut auskennen, wenn es um barrierefreie Sportstätten beispielsweise geht, im Bereich Inklusion oder die sich gut mit kulturellen Unterschieden auskennen. Aber wir legen halt einen Fokus jetzt stärker auf das, was diese Themen miteinander verbindet, nämlich gemeinsame Werte, eine gemeinsame Haltung und gemeinsame Ziele, nämlich letztlich Sport für alle zu generieren.
Dieses Ziel Sport für alle, man muss ja jetzt gerade aktuell sagen, ich würde sagen, es ist noch nicht erreicht. Wie siehst du das? Und nimm uns mal mit, wie kommen wir da vielleicht auch dem ein Stückchen näher?
Das ist tatsächlich so. Also Sport für alle ist ein Zitat aus der LSB-Satzung und so ähnlich steht das ja in vielen Positionspapieren und Strategiepapieren. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass wir dieses Versprechen nur bedingt erfüllen. Wir erfüllen es nicht gar nicht, sondern wir erfüllen es bedingt. Wir sind immer noch die größte Personenvereinigung ja in Niedersachsen mit gut 2,6 Millionen Mitgliedern. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel der Frauenanteil bei 43% liegt. Das ist unter den Bevölkerungszahlen, die ungefähr bei 50-51% liegen. Und wenn man dann mal etwas näher hinschaut auf die Funktionsebenen, TrainerInnen, Vorstände in Vereinen, in Sportbünden, in Fachverbänden bis hin zum LSB-Präsidium, dann sind wir dann so bei 18-20%. Und das heißt, wir schaffen es offensichtlich nicht, die Diversität in der Gesellschaft dann tatsächlich bei uns in den Strukturen abzubilden. Das ist erstmal der Status quo.
Jetzt sagst du, Status quo, ist es vielleicht auch deshalb ganz klar eine Entwicklung gewesen, eben weg von diesen drei festen Säulen zu geben, damit man eben strukturell das auch aufbricht?
Ja, das eine hängt so ein bisschen mit dem anderen zusammen. Ich habe ja gerade die Zahlen in den Raum geworfen zum Thema Geschlecht, weil das die Zahlen sind, die wir am besten erheben können. Das machen wir im Rahmen der Bestandserhebung. Das haben wir bei anderen Diversity-Themen nicht so, wenn es um das Thema unterschiedliche körperliche und geistige Voraussetzungen sind oder beim Thema soziale Herkunft, da haben wir diese Zahlen ja nicht. Wir wissen aber aus Studien, dass sich das in etwa genauso widerspiegelt. Und genau, wenn wir die Dinge zusammendenken, ich versuche das mal runterzubrechen auf ein einfaches Beispiel. Nehmen wir eine schwarze Person, die im Rollstuhl sitzt, als Beispiel. Dann ist diese Person natürlich darauf angewiesen, dass Sportangebote um die Ecke barrierefrei zugänglich sind und auch die Angebote selber barrierefrei sind. Das alleine ist zwar eine notwendige Voraussetzung, um Sport treiben zu können im Verein, aber das ist keine hinreichende Voraussetzung, weil die Person immer noch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit leider von Rassismus betroffen sein wird. Denn wir wissen, dass Rassismus ein Problem in der gesamten Gesellschaft ist. Also müssen wir versuchen, alle Facetten abzudecken und uns sowohl um das Thema Barrierefreiheit als auch um das Thema Antirassismus, als auch um das Thema beispielsweise Kampf gegen Sexismus oder Homophobie zu wenden. Also wir müssen die Dinge zusammendenken.
Jetzt sagst du gerade zusammendenken. Wie kann ich mir jetzt so deinen Alltag vorstellen oder den Alltag sozusagen eures Teams? Wie geht ihr diesem Thema täglich an?
Also wir müssen uns ja erstmal die Frage stellen, warum sind die Zahlen eigentlich so, wie sie sind? Und da gibt es ja ein ganzes Bündel an Ursachen, die auch nicht überall in der Sportlandschaft gleich sind. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir einfach wissen und die Voraussetzung dafür sind, dagegen auch angehen zu können und Veränderungsprozesse einleiten zu können. Ein Beispiel, was finde ich sehr, sehr plastisch darstellbar ist, stellen wir uns mal einen Vereinsvorstand vor. Da werden die meisten jetzt im Kopf haben, okay, männlich, über 70 in der Regel und weiß. Und wenn es jetzt darum geht, eine Position im Vorstand neu zu besetzen, dann ist es ja im Sport nicht oft so, dass sich dann 10 Menschen darauf bewerben, sondern man ist eher froh, wenn irgendjemand diesen Job endlich übernimmt, damit man selber in den Ruhestand gehen kann. Und dann gibt es diesen menschlichen Zug. Ich traue diese Funktion am ehesten einer Person zu, die so ähnlich ist, so ähnlich tickt wie ich. Das ist jetzt nicht nur im Sport so, das ist überall so, vom DAX-Vorstand bis zum Unternehmensvorstand, so auch in Sportvereinen. Und das führt dazu, dass man solche Funktionen natürlich am ehesten denjenigen Personen zutraut, die schon im Vorstand sind. Und die sind aber schon sehr homogen aufgestellt. Und im Sport gibt es noch diese zusätzliche Herausforderung, dass wir in der Regel unsere Führungsstrukturen ja aus den eigenen Bereichen, aus den eigenen Vereinen, aus dem eigenen Verband generieren. Und wenn wir wissen, dass die schon nicht die Diversität in der Gesellschaft abbilden, dann fischen wir sozusagen aus einem Pool, aus einem Talentepool, der schon eingeschränkt ist. Und das zu erkennen, ist der erste Schritt, um dagegen auch angehen zu können. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, 2008, als ich angefangen habe bei einem Verein im Norden Niedersachsens. Ich sage jetzt mal nicht, welcher Verein das ist, weil das echt ein cooler Verein ist. Aber ich war da vor Ort zu Besuch und da saßen zu dem Zeitpunkt tatsächlich 5 alte weiße Männer im Vorstand. So. Die haben ein tolles Projekt umgesetzt, was wir auch gefördert haben. Und man kommt dann so ins Gespräch und habe ich immer so Standardfragen, die ich dann auch äußere. Und eine lautet eben, ja, wie offen seid ihr eigentlich als Verein? Wie ist es bei euch eigentlich um Vielfalt bestellt? Und die Rückmeldung war, da haben wir kein Problem. Also wir sind offen für alle, können alle kommen. Das ist überhaupt kein Ding. Und dann sitzt du diesen Menschen gegenüber, die das auch ernst meinen und denen ich das auch abnehme. Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Denn sie sind extrem homogen aufgestellt gewesen zu dem Zeitpunkt. Ein paar Jahre später war ich im selben Verein, das ist kurz vor Corona gewesen, weil wir ein anderes Projekt gefördert haben und da hat sich ein bisschen was verändert. Von den 5 waren noch 3 da und es war noch eine Frau dabei und ich glaube, er kam aus dem Iran, also jemand mit einem Migrationshintergrund, sogenannten Migrationshintergrund. Und da kommen wir natürlich wieder ins Gespräch. Ich stelle auch letztlich dieselbe Frage mit anderen Worten. Und von den 3 Altverbliebenen kam wieder die Rückmeldung, wir sind offen für alle, das funktioniert super. Und ja, wir sind ja jetzt auch hier ein bisschen vielfältiger aufgestellt. Und irgendwann meldet sich die Frau zu Wort und sagt, ja, Moment, so ein paar Probleme haben wir ja schon. Wir haben neulich die Diskussion gehabt, wie die Trainingszeiten aufgeteilt werden und warum die Frauenmannschaft, also Fußball, warum die Frauenmannschaft eigentlich immer die Randzeiten kriegt und die guten Zeiten an die Herrenmannschaft geht. Und so entwickelte sich so eine Diskussion über Repräsentation, über Gleichberechtigung. Und am Ende meinte einer von den drei älteren Herren, ja, also früher hat es so eine Diskussion nicht gegeben. Das ist ja genau der Punkt. Also erst mit einer steigenden Diversität wird man sich bestimmten Mechanismen überhaupt bewusst. Das ist ein bisschen wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Ne? Also wenn das Ei noch nicht oder das Huhn nicht da ist, kommt das Ei nicht. Und aber indem wir Dinge bewusst machen, indem wir daran arbeiten, zu sensibilisieren über Veranstaltungsformate, die wir umsetzen, wir haben jetzt gerade letzte Woche den Inklusionspreis zusammen mit dem SOVD, dem Sozialverband Deutschland, ausgegeben oder eine große Veranstaltung gehabt. Das sind alles so Anlässe, um die Themen ins Bewusstsein von Sportvereinen und Verbänden zu rücken. Und das ist der erste Schritt. Und dann gibt es noch viele weitere, über die wir sicherlich noch sprechen werden.
Sicherlich. Jetzt würde mich aber interessieren, das heißt, weil ihr ein Projekt gefördert habt, bist du sozusagen auf diesen Verein und konntest dieses Gespräch überhaupt führen. Das heißt, die fünf hatten nicht sozusagen das Bewusstsein, wir sollten vielleicht mal was ändern und würden dich jetzt oder euch einfach mal kontaktieren und darüber mal plaudern, sondern ihr seid schon proaktiv auf die zugekommen, weil ihr ein Projekt bei dem Verein gefördert habt. Oder wie kamst du dann zu denen?
Ja, es gibt es auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt Vereine, die aufgrund der handelnden Personen selbstständig diese Themen auf die Agenda setzen. Also zum Beispiel, weil es Personen gibt, die sich engagieren und für die das ein Herzensthema ist, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen über den Sport als Beispiel. Diese Vereine, die agieren natürlich selbstständig und nehmen möglicherweise unsere Unterstützungsleistungen, finanzielle Förderung, Beratung etc. in Anspruch. Wir versuchen aber auf der anderen Seite auch, einen möglichst niederschwelligen Einstieg zu schaffen. Das heißt, wir haben Förderprogramme, bei denen Vereine sehr, sehr offen Anträge und sehr niederschwellig Anträge stellen können für kleine Aktivitäten, für kleine Aktionen, sei es mal eine Veranstaltung vor Ort, bei denen auch nicht Begriffe wie Inklusion oder Integration oder so drüberstehen müssen, sondern die zum Beispiel im Kontext von Nachbarschaft angesiedelt sein können. Wo sie dann aber sehen, okay, wir brauchen eine finanzielle Unterstützung und der LSB bietet es an, wenn wir beispielsweise mit Akteuren der sozialen Arbeit vor Ort zusammenarbeiten, dass wir dann eine Unterstützung erhalten können. Da gibt es dann bestimmte Kriterien, die daran geknüpft sind. Da gibt es Fragen, die man beantworten muss. Ist das Angebot zum Beispiel zugänglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Das ist so ein wichtiges Thema. Gibt es eine Kinderbetreuung? Gibt es möglicherweise mehrsprachige Flyer? Also all diese kleinen Fragen, die spielen dabei eine Rolle. Und das ist für viele Vereine so ein Einstieg. Es ist insgesamt ohnehin ein bisschen die Kunst, von dem akademischen Diskurs wegzukommen hin zu dem, was einen Verein vor Ort wirklich umtreibt. Und da aus unserer Sicht spielt das Thema Nachbarschaft und Quartiersarbeit einfach eine sehr große Rolle. Aber damit kann jeder Verein was anfangen. Jeder Verein möchte ja die Leute aus seinem Umfeld für den Verein gewinnen.
Das wäre jetzt so eine Anschlussfrage, inwieweit vielleicht auch eben dieses Akademische den einen oder anderen Verein vielleicht auch abschreckt, ja, und man das eben viel beispielhafter sozusagen erklären muss. Also habt ihr da dann eure Kommunikationswege auch dahin angepasst, dass sie es viel einfacher die Vereine dann eben auch verstehen? Oder wie sieht es da aus? Gab es da auch einen Wandel?
Ja, also Wandel weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon so, dass wir versuchen, Vereine und auch Verbände dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch Sportvereine, die sehr, sehr weit sind in dem Bereich, die eher uns ganz viel erzählen könnten als umgekehrt. Und wir müssen immer schauen, welche Ansprache für wen am besten ist. Und aus meiner Sicht ist es eben ganz wichtig, anzuknüpfen an den vorhandenen Themen, die Sportvereine umtreiben. Es gab ja gerade den Sportentwicklungsbericht, der vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, der zeigt, dass wir zwar steigende Mitgliederzahlen haben, das wissen wir ja in Niedersachsen auch, aber dass wir gleichzeitig offensichtlich ein ganz großes Problem haben, ehrenamtliches Engagement zu akquirieren. Also immer mehr Menschen treiben im Verein Sport, aber immer weniger übernehmen Verantwortung. Und mich hat es wirklich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, was der Autor dieser Studie, Professor Dr. Breuer, in einem Interview mit dem Deutschen Behindertensportverband dazu gesagt hat. Er hat gesagt, er stellt fest, dass Vereine sich in dieser Situation zunehmend zurückziehen von, wie er es sagt, gesellschaftlich wünschenswerten Zusatzaufgaben. Den Befund kann ich teilen. Also auch wir stellen fest, dass Vereine sich immer schwerer akquirieren lassen für diese Arbeit. Aber das als Zusatzaufgabe zu definieren, da würde ich sofort widersprechen, weil das ist keine Zusatzaufgabe, sondern das ist eigentlich eine Überlebensfrage für Sportvereine. Also wenn wir es nicht schaffen, die Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit für ehrenamtliches Engagement zu akquirieren, zu binden, dann werden wir das Problem nicht lösen können. Sonst wird immer größer werden. Es bleibt gar keine andere Wahl. Wir müssen uns versuchen, diverse aufzustellen.
Und jetzt ist ja die wahrscheinlich auch eure Chance, sozusagen diesen Diversity-Gedanken mit dem Ehrenamt eben zu verknüpfen. Gibt es da Gedanken, wie man das noch mehr schaffen kann? Also man muss ja auch sagen, wir haben auch mehrere Podcast-Folgen schon gehabt zum Thema Ehrenamt und auch Ehrenamtskrise in Anführungszeichen. Was kann man da machen? Wie sieht es aus eurer Perspektive aus? Was sind so eure Gedankengänge, die es hingegen?
Ja, also das ist ein ganzes Potpourri an unterschiedlichen Gedankengängen, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Zum einen sprechen wir bei Diversity über ein Querschnittsthema. Das heißt, wir sind zwar ein Team, Teilhabe und Vielfalt, aber wir gehen nicht mit Scheuklappen durch die Welt, sondern versuchen schon Anknüpfungspunkte in anderen Bereichen aufzugreifen. Beispielsweise im Bereich Vereinsentwicklung, wo bei uns im Haus auch strukturell das Thema Engagementförderung ja angedockt ist. Dort laufen auch Förderungen oder Förderprogramme, die Vielfaltsthemen implementiert haben. Steht nicht immer überall drauf, muss auch gar nicht, aber die sind da mit drin. Und umgekehrt begleiten wir auch bestimmte Vereine über einen längeren Zeitraum intensiver mit dem Ziel, deren Engagementstrategie vielfaltsfest zu machen. Das sind unter anderem unsere Stützpunktvereine in der Stützpunktförderung aktiv im Quartier. Also mein Nachbar, der Sportverein, aktiv im Quartier, ist so das Motto. Es gibt es auch im Bundesprogramm Integration durch Sport. Auch da gibt es ja Stützpunktvereine, die entsprechend aktiv sind. Und so gibt es ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Der Bildungsbereich ist natürlich auch ein weiterer wichtiger Aspekt dabei. Und es ist also nicht die eine Lösung, sondern es sind ganz viele kleine Baustellen und Stellschrauben, die wir drehen und wo wir uns auch ein Stück weit immer wieder neu erfinden müssen. Denn man kann sich zwar viele Pläne schmieden und wir sprechen ja bei Diversität über etwas, was auch auf Vereinsebene über einen längeren Zeitraum, wahrscheinlich eher von einer Generation, sich verbessern kann. Aber trotzdem müssen wir immer schauen, was aktuell gerade wo geht und entsprechend auch da ein Stück weit agil bleiben und nicht dogmatisch sozusagen eine Schiene verfolgen.
Das heißt, ihr müsst euch sozusagen jeden Tag neu denken, neu erfinden, in Anführungsstrichen, habt aber ja trotzdem dabei immer einen roten Faden.
Genau. Wir haben zum Beispiel vor längerer Zeit, als der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, das Förderprogramm aktiv für Geflüchtete aufgelegt. Das waren so kleine Förderungen, 500 Euro für Vereine, die damit Sportkleidung gekauft haben für die vielen, vor allen Dingen Frauen und Kinder, die zu der Zeit nach Deutschland und auch nach Niedersachsen gekommen sind, um einfach die Menschen in die Lage zu versetzen, Sport zu treiben. Das ist ja keine Integrationsarbeit, sondern das ist so eine Art Ersthilfe für Vereine, damit sie kostenneutral aktiv werden konnten. Aber es ist so ein erster Schritt, sich mit Themen von Vielfalt auseinanderzusetzen. Und wenn wir einmal mit diesen Vereinen in Kontakt sind, dann ist die Chance natürlich größer, dass sie dann wieder auf uns zukommen, wenn daraus vielleicht was Neues erwächst oder vielleicht eine von den geflüchteten Personen eine Übungsleiterausbildung machen möchte, die wir auch bezuschussen können, weil wir auf der Übungsleitungsebene auch diverser werden wollen. Also das eine kommt dann sozusagen zum anderen und dieses Programm haben wir innerhalb von 2 Wochen, meine ich, auf die Beine gestellt, ist inzwischen ausgelaufen und in das normale Portfolio sozusagen übernommen worden. Und so müssen wir immer wieder schauen, was in der Situation gerade richtig und wichtig ist und entsprechend die Prioritäten setzen.
Aber das heißt, das eine Programm habt ihr relativ schnell auf die Beine gebracht, ist dann ausgelaufen, habt aber dann nicht noch ein Folgeprogramm, weil ihr gesagt habt, die anderen, die ihr sozusagen habt, würden die, ob es jetzt über Übungsleiter-Lizenz oder ähnliches ist, würden sozusagen das abgreifen. Das heißt, ihr habt dann kein Folgeprojekt daraus produzieren müssen.
Nein, es ist letztlich eingebettet in unsere gesamte Förderstruktur. Also wenn man jetzt beispielsweise Sportkleidung für Geflüchtete als Verein bezuschusst haben möchte, geht das immer noch. Aber das steht jetzt nicht mehr dieses Programm drüber, sondern das ist jetzt quasi in unserem großen Programm integriert. Wir versuchen mit solchen kleinen Programm, auch schnell auf die auf den Weg gebrachten Programm ein Stück weit die Akzente zu setzen, also ein Stück weit diese Themen auch auf die Agenda zu setzen und dass Vereine sich nicht groß überlegen müssen, wo sie hinlaufen müssen, um Gelder zu bekommen beispielsweise. Und dafür brauchen wir halt solche Programme. Und die sind aber nur für einen gewissen Zeitraum notwendig, weil wir haben immer noch eine sehr gute finanzielle Situation und Ausstattung, was diese Themen anbelangt und haben einen großen Fördertopf im Bereich Integration, den wir übrigens gerade umbauen für das neue Jahr. Also auch da werden wir versuchen, im Sinne von Teilhabe und Vielfalt, das nicht mehr so stringent zu stückeln, sondern das wirklich ganzheitlich zu denken und unter anderem zum Beispiel Engagement im queeren Bereich stärker zu unterstützen. Aber diesen Topf haben wir, über den verfügen wir und insofern sind wir da schon sehr, sehr flexibel, aber manchmal muss man einfach plakativ auch nach außen gehen, um Vereine schnell abzuholen, wenn sie Hilfe brauchen, weil nicht alle Vereinsvorstände kennen alle Förderprogramme auswendig, sondern müssen dann natürlich auch schnell sie finden können.
Jetzt würde mich interessieren, hast du mal eine Zahl zu dem Fördertopf, wie groß der ist und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, bis welcher Summe ihr da auch ausschüttet?
Also wir haben grundsätzlich mehrere Fördertöpfe. Der größte im Bereich Integration beläuft sich auf jährlich 500.000 Euro. Das sind Finanzhilfemittel des Landes. Wir haben aber noch zusätzlich weitere finanzielle Mittel, um das aufzustocken, um es auch ein bisschen thematisch auszuweiten. Ich habe ja gerade über queere Themen gesprochen und ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass wir Förderungen verweigern mussten, weil der Topf ausgeschöpft war, sondern wir haben immer noch Wege gefunden. Aber ich glaube auch, das ist zumindest ein bisschen die Erfahrung, die finanzielle Unterstützung ist das eine, das andere ist tatsächlich so die Beratung, die Beratungsleistung. Vielleicht mal so ein Beispiel. In den letzten 1-2 Jahren sind verstärkt Fragen aufgetaucht zum Thema queerer Sport. Also Menschen, inter-, trans-, non-binäre Personen und ihre Teilhabe am Sportgeschehen. Und da tauchen dann Fragen auf, für die wir auch keine schnelle Antwort haben, die nicht unbedingt was mit Geld zu tun haben, sondern etwas damit, wie kann diese Person denn im Sport überhaupt teilhaben? In so einem binär geprägten Sport, wie wir es kennen. Und deswegen setzen wir auch verstärkt auf Kooperation. Also wir haben eine Kooperation mit dem queeren Netzwerk in Niedersachsen aufgebaut unter dem Titel Vielfalt in Bewegung. Und versuchen dort auch jetzt Handreichungen zu entwickeln und eine Anlaufstelle perspektivisch zu schaffen für genau solche Fragestellungen, für die es eben keine einfache Lösung gibt aktuell, um dem Bedarf einfach nachzukommen.
Hast du da Zahlen, wie sich das vielleicht jetzt gerade in den letzten 1-2 Jahren sozusagen gewandelt hat?
Wir erheben das nicht systematisch, also das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Das ist eher eine anekdotische Evidenz sozusagen, dass die Nachfrage dort steigt und gleichzeitig aber auch die Unsicherheiten steigen. Also wir leben ja in auch gesellschaftlich turbulenten Zeiten und Vereine kommen auch verstärkt zu uns, weil sie unter Druck stehen, dort Lösungen zu finden. Und aber Zahlen kann ich dazu tatsächlich nicht liefern. Also ich wünschte mir, dass es sie irgendwann gäbe. Also beispielsweise wird die Bestandserhebung, ich habe vorhin schon darüber gesprochen, bei der ja das Geschlecht abgefragt wird, sukzessive umgebaut, sodass wir auch Menschen, die weder männlich noch weiblich sich zuordnen können oder wollen, dort erfasst werden. Die Zahlen sind aber aktuell nicht valide, weil kein Verein fragt ja seine Bestandsmitglieder nochmal neu nach dem Geschlecht ab, sondern immer nur neu bei Neuantritten. Insofern können wir das nicht als Grundlage nehmen, aber perspektivisch erhoffen wir uns natürlich schon besseres Zahlen- und Datenmaterial. Vielleicht ein kleiner Aufruf an die Sportwissenschaft, dort doch verstärkt tätig zu werden.
Ich wollte gerade sagen, also die Frage ist ja, wenn man immer nur die neuen Mitglieder sozusagen erhebt, also dann dauert es ja ganz schön lange sozusagen irgendwann dann wirklich da eine vollständige Erhebung zu haben. Deshalb müsste man vielleicht auch nochmal so viel mehr Aufwand, theoretisch dürfte es ja eigentlich nicht sein, das nochmal zu erheben, je nachdem, wie kooperativ vielleicht auch der Verein oder so ist. Also das muss man ja auch einfach sagen, man ist von den Vereinen abhängig, ja, wie kooperativ die diesem Thema auch sind, aber natürlich, hast du ja vorhin schon gesagt, sind für euch diese Beobachtungen und diese Zahlen ja eigentlich schon immens wichtig und deshalb wäre es ja dann schon auch ein Aufruf an die Vereine, eben da kooperativ zu sein, um eben euch vielleicht dahingehend auch das Leben ein bisschen einfacher zu machen, um dann an den Stellen sozusagen, wo es drückt, auch schneller helfen zu können.
Ja, ich würde den Ball aber jetzt ungern zu den Vereinen spielen, die natürlich auch sehr viele andere administrative Aufgaben haben. Und das ist natürlich dann leicht zu sagen, ihr müsst kooperativ sein. Ich würde mir das natürlich wünschen. Aber um auf den Punkt nochmal kurz einzugehen, Zahlen sind natürlich schon wichtig, wenn man Projekte strickt, wenn man Entscheidungen treffen muss, Prioritäten setzen muss. Aber letztlich sprechen wir ja von Haltung und von Werten. Und die sollten sich nicht an irgendwelchen quantitativen Erhebungen festmachen, sondern die stehen fest, egal ob wir jetzt, es gibt eine queere Community in Deutschland, die liegt ungefähr bei 11%. Das ist statistisch erhoben, unabhängig vom Sport jetzt. Und wir wissen auch, dass rund 20% der Kinder und Jugendlichen zu dieser Community sich selbst zählen. Das heißt, wir wissen ja zumindest, es ist ein relevanter Anteil der Bevölkerung, für den diese Fragen relevant sind. Auch zum Beispiel, wenn es darum geht, gehe ich in einen Sportverein oder nicht. Und wir wissen auch, es gibt informelle Sportstrukturen, gerade in der queeren Community, weil sie sich eben nicht willkommen fühlen, weil sie keine Möglichkeiten haben, in einem geschützten Raum dann Sport zu treiben. Und das ist für uns eigentlich Grund genug, um dort tätig zu werden. Also auch eine der Auslöser, warum wir mit dem queeren Netzwerk versuchen, dort auch Wege zu schaffen. Und auch die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die entsprechende Vereine, die schon sehr viel Erfahrung haben, ja mitbringen und anbieten können. Also wir sitzen ja gerade in Hannover, Leinebagger in Hannover sind ein solcher queerer Sportverein, die sehr viel Erfahrung haben, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten und die uns da auch sehr weiterhelfen und auch beispielsweise bei Schulungen für Vereinsvorstände oder auch für unsere Mitarbeitenden im LSB dann bereitstehen.
Du hast jetzt gerade gesagt, eher machen die informelle Sportler. Kann man sagen, welche? Also was ist da vielleicht am angesagtesten und wie wollt ihr oder geht ihr da sozusagen mit um?
Ich gehe mal davon aus, dass queere Menschen ungefähr die gleichen sportlichen Aktivitäten umsetzen möchten wie alle Menschen. Aber es gibt bestimmte Sportarten, die zum einen prädestiniert sind, dafür nicht binär aufgeteilt oder nicht in binäre Kategorien eingeteilt zu werden. Da gibt es natürlich auch überwiegend Einzelsportarten, bei denen das sowieso weniger eine Rolle spielt. Aktuell oder ganz konkret gibt es beispielsweise Schwimmprojekte, die umgesetzt werden in dem Bereich. Da ist das Thema geschützter Raum ja nochmal ein besonderes Thema. Aber ansonsten geht es um die gesamte Bandbreite. Und das Schwierige ist, dass die unterschiedlichen Sportarten ja alle eigenständig agieren, zu Recht natürlich in ihren Fachverbänden und alle unterschiedliche Lösungen finden. Wir haben diese Diskussion ja auch auf der Spitzensportebene, wenn wir jetzt an Boxen denken bei Olympia oder an Leichtathletik oder aktuell Diskussionen im Schach und anderswo. Wir sind natürlich kein Fachverband, sondern wir sind ein Dachverband für Niedersachsen. Wir können nur Impulse eingeben. Und nochmal, ich glaube, wir müssen uns an unseren eigenen Werten messen lassen und dann entsprechend die Lösung finden.
Du sprichst die ganze Zeit von Werten. Was wären denn deiner Meinung nach erstmal die Top 3 bis 5 Werte, denen wir uns gesellschaftlich sozusagen verschreiben sollten?
Also wenn ich mir Reden anhöre oder Vorträge zu der Relevanz des Sports in der Gesellschaft, dann tauchen ja Dinge wie Fairness, Toleranz, Offenheit, Vielfalt taucht auch immer wieder auf. Und vor allen Dingen alles, was sich irgendwie unter diesem Oberbegriff Sport für alle zusammenfassen lässt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt im Übrigen auch, also Gemeinsinn ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch wir selber, wir haben ein Positionspapier zum Thema Integration vor ein paar Jahren verfasst. Da steht vorne drauf, Sport verbindet Menschen. Das ist eigentlich der Leitgedanke. Und wenn Sport Menschen verbinden soll, dann setzt das ja voraus, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Sonst muss ich sie nicht erst miteinander verbinden. Und das muss uns eigentlich anleiten. Also es ist ein Katalog. Ich habe jetzt ein paar Begriffe in den Raum geworfen. Aber wir müssen eben darauf achten, dass diese Worte nicht, dass es nicht bei Sonntagsreden bleibt oder dass es nicht zu einer Art Marketingstrategie wird, sondern dass es mit Inhalt hinterlegt wird. Und was ich aber verstehe ist, dass es komplex ist, also dass es jetzt keine einfache Lösung gibt. Würde es die geben, würde ich ein Buch schreiben und reich werden. Es gibt sie nicht, aber das darf uns nicht daran hindern, diese Fragen zu stellen. Und das ist im Übrigen auch das, was ich erlebt habe. Als Beispiel, wir hatten im Herbst letzten Jahres die Bundesnetzwerktagung des queeren Sports in Hannover in der Akademie erstmals nach Hannover geholt. Und die Atmosphäre in allen Workshops war so konstruktiv. Also wir haben da auch keine Lösungen produziert, aber wir haben die richtigen Fragen gestellt nach Teilhabe von, zum Beispiel von Transpersonen am organisierten Sport. Und allein das Thematisieren und das offen darüber sprechen und das Zuhören, das ist doch der erste Schritt. Und dann kann man zumindest auf niederschwelliger Ebene, wenn es um den Breitensport geht, wenn es noch nicht um irgendwelche Leistungskategorien geht, sicherlich auch Lösungen finden. Der Fußballverband hat es ja vorgemacht, dass dort sich Personen selber zuordnen können nach dem Geschlecht beispielsweise. Dass das im Profibereich anders aussieht, ist erstmal eine zweite Baustelle, aber zumindest im unteren Bereich können wir, denke ich, auch schneller Lösungen finden.
Jetzt sprichst du gerade von Lösungen, jetzt hast du den Fußballverband als ein Beispiel genannt. Was schwebt dir doch so für Lösungen vor? Beziehungsweise natürlich ist es auf der einen Seite immer wichtig, erstmal darüber zu sprechen. Mhm. Aber natürlich von nur darüber reden entwickelt sich meistens nichts. Deshalb ist die Frage, was kommt nach dem Sprechen? Wie kommen wir ins Handeln und wie kommen wir dann in die Umsetzung?
Erstmal geht es darum, wie kommen wir ins Handeln? Tatsächlich, ich befürworte es in solchen Fragestellungen. Wir bleiben mal beim Thema queerer Sport so als Beispiel. Das können wir jetzt natürlich auf andere Diversity-Themen übertragen oder auch auf insgesamt Vielfalt im Sport. Diejenigen mit ins Boot zu holen, die ihre eigenen Interessen vertreten können. In diesem Fall, die Bundesnetzwerktagung des queeren Sports ist letztlich durch ein Organisationsteam umgesetzt worden, wo sich Leute freiwillig zusammengefunden haben aus der queeren Community. Also die Leute ins Boot zu holen, die über ihre eigenen Personen und ihre eigenen Belange sprechen. Das ist
also nicht über jemanden reden, sondern
mit jemanden, genau. Und insofern arbeiten wir daran, beispielsweise ist ein Beschluss der Konferenz der Landessportbünde aus März diesen Jahres einstimmig gefallen, den DUSB zu bitten, eine Art ExpertInnen-Gremium einzuberufen für das Thema queerer Sport, um genau in solchen Lösungen zu arbeiten. Und dort sollten dann auch Menschen sitzen aus der queeren Community, also sozusagen eigene Lösungen zu erarbeiten. Die Lösung vorzugeben, wäre, glaube ich, über die Köpfe von Menschen hinweg, das würde ich nicht tun, sondern sich halt mit den Menschen zusammenzusetzen. Aber ich will das nochmal, wir sind jetzt auf einer sehr hohen Flugebene sozusagen oder Flughöhe unterwegs als Verband, nochmal runterbrechen auf das, was vor Ort passiert auf der Vereinsebene. Da stellen sich die Fragen ja ganz praktisch und auch ganz unterschiedlich, wenn es zum Beispiel um barrierefreie Sportstätten geht, wo ja nicht jeder Verein mal eben eine neue Sporthalle bauen kann, sondern sich dann vielleicht mit Behelfslösungen erstmal behelfen muss. Und wir versuchen auch da, Lösungen aus der Praxis für die Praxis zu finden. Es gibt beispielsweise regelmäßige Online-Austauschformate, die KollegInnen bei uns im Team anbieten im Bereich Inklusion, wo dann aus der Praxis berichtet wird, wie macht das Verein XY in der Sportart XY und kann ich davon was für meinen eigenen Verein mitnehmen oder passt das für uns nicht, weil wir eine andere Voraussetzung haben. Ich glaube, das wegzukommen von der einen großen Lösung hin zu den vielen kleinen Lösungen, das kann so ein Weg sein. Und dann benötigen Vereine natürlich dabei Unterstützung. Dann sind wir beim Thema Finanzen. Das müssen wir dann als Dachverband auch irgendwie organisiert bekommen, dass es da eine finanzielle Unterstützung gibt. Und dann entsprechend auch die Menschen, die sich dann vor Ort engagieren, entsprechende Kompetenzen auszustatten. Viele sind ja sehr kompetent, aber das Wissen, um bestimmte Fragestellungen zu erweitern und dort auch Schulungsangebote, die auch möglichst kostenfrei sind, anzubieten, ist halt so der zweite Punkt. Also im Großen und Ganzen, wir geben die Lösung nicht vor, sondern wir helfen dabei, Lösungen zu finden vor Ort.
Jetzt hast du aber gerade die Barrierefreiheit angesprochen. Jetzt müssen wir ja dazu auch sagen, Barrierefreiheit, Sportstätten neu bauen bzw. umgestalten, kostet ja immens viel Geld. Da glaube ich, wird der, in Anführungsstrichen, euer Fördertopf sicherlich auch nicht ausreichen. Deshalb ist ja da die Frage, wie will man das schaffen, ohne den ganz großen finanziellen Aufwand sozusagen hinzubekommen.
Naja, es gibt ja die Sportstättenbauförderung und die ist ja an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Es gibt ja auch gesetzliche Regelungen. Also wenn wir jetzt über Neubau sprechen, dann müssen ja bestimmte Kriterien der Barrierefreiheit sowieso eingehalten werden. Wobei die Hälfte der Sportvereine, meine ich ungefähr, gar keine eigenen Sportstätten hat, sondern städtische Sportstätten nutzt und dann sowieso nur begrenzt Möglichkeiten hat. Ich schwebte gerade vor bei diesem Beispiel tatsächlich vor Ort der Verein, der beispielsweise eine Rollstuhl-Basketballgruppe aufbauen möchte und darauf angewiesen ist, seine Sportstätte irgendwie zugänglich zu machen für rollstuhlfahrende Personen. Und dann muss es dann eben mal die Behelfsrampe sein, solange wie es da andere Möglichkeiten gerade nicht gibt. Das war sozusagen so ein kleines Beispiel. Und da kann man natürlich schon mit einer Bezuschussung einiges bewirken. Oder wenn Veranstaltungen umgesetzt werden und dort Assistenzbedarfe notwendig sind, also Gebärdensprachdolmetschende beispielsweise, auch da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Natürlich können wir nicht jetzt sämtliche Sportstätten neu bauen. Aber das war jetzt gar nicht mein Ansinn, auch mit dem Beispiel, sondern da ging es eher darum, ganz praktische Fragen von vor Ort aufzugreifen, die ja sehr unterschiedlich sein können.
Gut, jetzt hast du vorhin im Vorgespräch natürlich aber auch noch gesagt, aufgrund der immer wachsenden sozusagen Anforderungen auch an die Gesellschaft, natürlich haben wir auch politische Themen, sind gerade aktueller denn je. Wie beeinflusst das denn gerade eure tägliche Arbeit?
Sehr stark in mehrfacher Hinsicht. Zum einen, ich habe es vorhin angesprochen, unser Motto ist ja Sport verbindet Menschen. Und gerade in einer Zeit, in der die Demokratie zunehmend unter Druck gerät, weltweit, aber auch natürlich in Deutschland, auch in Niedersachsen und auch in niedersächsischen Sportvereinen, spielt das Thema Zusammenhalt ja eine umso größere Rolle. Und dem Sport wird zu Recht das Potenzial zugeschrieben, gemeinsam zu stiften. Also im Sport kommen ja Menschen zusammen, weil sie ein gemeinsames Interesse haben. Sie haben eine Freude an einer bestimmten Sportart oder eine Freude an Bewegung und vor allen Dingen auch eine Freude an den sozialen Kontakten, die es im Sportverein anders gibt als zum Beispiel bei kommerziellen Anbietern. Und das passiert aber nicht von alleine, sondern dafür müssen Sportvereine aktiv werden. Denn gleichzeitig kann es genauso gut argumentieren, ein Sportverein entwickelt ja seine Identität auch aus Abgrenzung nach außen. Also jeder, der einen Lokalrivalenverein irgendwie vor Ort hat, weiß, was ich meine. Also das, die eigene Identität stifte ich, indem ich mich auch nach außen ein Stück weit abgrenze. Und da die Balance zu finden zwischen Schließung und Öffnung ist halt ganz wichtig. Und wir sprechen immer sehr viel über gesellschaftlichen Zusammenhalt und über Zusammenhalt im Sport. Und ich habe es vorhin auch erwähnt, das gelingt natürlich nur, wenn wir es auch schaffen, Menschen in ihre Unterschiedlichkeit in die Sportvereine zu bringen. Sonst ist das Versprechen leer. Und das ist umso wichtiger, je stärker die Demokratie und die Werte, die dahinter stehen, unter Druck geraten. Und ich bin festen Überzeugung, wir haben ein unglaubliches Potenzial und es wird uns zu Recht zugeschrieben, aber wir müssen das dann auch auf die Straße bringen, wir müssen uns auch damit beschäftigen und deswegen glaube ich, dass dieses Schlagwort, was vorhin aufkam, Zusatzaufgabe, dass es das nicht trifft, sondern es muss Teil unserer Identität sein. Also Vielfalt muss Teil unserer DNA werden. Dann, glaube ich, werden wir vorankommen. Also dafür kämpfen wir. Und das ist genau in der aktuellen politischen Situation und Entwicklung umso wichtiger. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, es wird ja oft von einer polarisierten Gesellschaft gesprochen, das kann man jetzt unterschiedlich bewerten. Natürlich ziehen sich die Kontroversen in der Gesellschaft auch mitten durch die Sportvereine. Das bekommen wir auch mit. Also wir bekommen auch durchaus dann entsprechend kontroverse Diskussionen mit, die es innerhalb der Sportstrukturen gibt. Und auch wir werden damit konfrontiert natürlich. Und umso wichtiger ist es, dort eine klare Position zu beziehen. Das tun wir ja im Übrigen auch.
Also jetzt würde ich eigentlich sagen, das war ein super Schlussstatement. Aber ich will viel mehr noch wissen, hast du noch Themen, die wir bisher noch nicht angesprochen haben, Ansätze, die du auf jeden Fall noch präsentieren möchtest? Habe ich irgendwas vergessen bisher?
Also was mir ganz wichtig ist, auch für die Zuhörenden, wir sollten keine Angst vor den großen Herausforderungen haben. Also wir waren gerade ja auf einer sehr hohen Flughöhe unterwegs und ich weiß, dass Vielfaltsthemen sehr, sehr komplex sind. Ich habe vorhin davon gesprochen, es gibt keine einfachen Lösungen. Aber ich möchte dafür werben, positiv und mit einem Grundoptimismus an solche Fragestellungen heranzugehen, weil ich glaube, dass wir einfach sehr, sehr viel Potenzial haben, was wir noch nicht ausschöpfen und dass es niemals darum gehen muss, alles perfekt zu machen. Dafür würde ich auch immer werben, also wegzukommen von dem Gedanken, ich muss jetzt alles richtig machen, denn gerade bei Vielfaltsthemen ist es ja oft so, dass dort sehr moralische Fragen eine Rolle spielen, sehr stark, es geht um Haltung, es geht um Werte, da gibt es auch viel Potenzial für Missverständnisse, viel Potenzial auch Dinge vielleicht auch mal falsch zu machen. Und ich glaube, wir müssen uns das trauen. Wir müssen uns trauen, Dinge anzugehen, auch auf die Gefahren, dass mal was schief geht. Unsere Fördermittel sind unter anderem auch genau deshalb da, damit Vereine auch mal was ausprobieren können, auch wenn es mal in die Hose geht. Das passiert auch oft genug. Und auch daraus können wir lernen. Also deswegen mein Plädoyer, mit einer positiven Grundeinstellung an diese Themen heranzugehen, aber gleichzeitig auch wegzukommen von den Gedanken, das ist das, was wir on top machen. Es ist nicht on top, es ist Teil unserer DNA. Nochmal, das ist...
Also was ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, wir können auch gerne mal scheitern. Ja, wir sollen trotzdem, egal wie groß die Anforderungen sind, positiv bleiben. Das Dritte ist wichtiger denn je, in den Dialog gehen, also miteinander kommunizieren. Und das Vierte, was du gesagt hast, ist, dass wir sozusagen ein unglaubliches Potenzial haben, was wir auf jeden Fall ausschöpfen, wenn wir dann sozusagen eben an diese drei Punkte ansetzen, würde ich sagen.
Genau. Die Frage ist dann auch, wer ist wir? Das ist auch so ein Punkt. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Ich würde immer auch dafür plädieren, sich umzuschauen vor Ort, welche Akteure sind eigentlich auf dem Markt unterwegs? Also mit wem kann ich vor Ort eigentlich auch zusammenarbeiten? Super Beispiel aktuell, was ich in Braunschweig erlebt habe, mit einem kleinen Verein, rein ehrenamtlich aufgestellt, der unter anderem mit der Wohnungsbaugenossenschaft, wenn es um Räumlichkeiten geht, zusammenarbeitet, der mit den Naturfreunden zusammenarbeitet, der mit der örtlichen Polizei zusammenarbeitet, mit der Jugendsozialarbeit sowieso. Also unglaublich viele Partnerorganisationen im Boot hat und damit unglaublich viel auch erreichen kann. Also wir müssen nicht alles alleine machen. Wir können im Sport auch sehr gut mit anderen zusammenarbeiten und die Potenziale einfach bündeln.
Da sind wir wieder beim Thema Sport verbindet. Also ich würde sagen, vielen lieben Dank, Roy, für diese Einblicke. Ja, also das Thema Vielfalt wird uns noch lange beschäftigen und es ist auch immens wichtig, das sofort anzugehen. Kooperationen spielen dabei sicherlich eine große Rolle, genauso wie Dialoge. Und ich kann mich jetzt nur an dieser Stelle von dir bedanken. Vielen lieben Dank. Und freut euch auch das nächste Mal auf die Folge von dem Podcast Hör mal, Freunde von Nils. Und bis dahin könnt ihr gerne ein Like oder auch ein Follow hier lassen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Bis bald bei Freunde von Nils.